Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Falls Sie es bisher nicht getan haben, ganze 4 Wochen bleiben Ihnen noch, sich auf eine Entdeckungsreise der besonderen Art zu begeben. Sie müssen dafür nur ins Museum Wiesbaden gehen. Dort wartet die Ausstellung »Fremde Federn« mit prächtigem Federschmuck aus Südamerika etwa, kultischen Objekten und modischen Hutkreationen aus Federn sowie Alltagsgegenständen aus Europa. Wer mit Federschmuck vor allem Winnetou assoziiert, darf sich auf einen Augenschmaus und neue Einsichten freuen. Federn in Kunst, Natur und Kultur. Fritz Geller-Grimm, Leiter der Naturhistorischen Sammlungen, und seine Mitarbeiter zeigen wieder einmal eine schöne Ausstellung, die die Leistungsfähigkeit des Museums Wiesbaden nachweist, mit den gezeigten Objekten, von denen viele aus dem Fundus der Naturhistorischen Sammlungen stammen, aber auch die Arbeit der Präparatoren würdigt. Überlegungen über Sinn, Zweck und Ziel der Schau von Fritz Geller-Grimm.
Als ich vor 22 Jahren hier ins Landesmuseum kam, entdeckte ich irgendwann einen Schatz, einen besonderen, den man gar nicht vermutet in einem naturhistorischen Museum, weil man dann natürlich Tiere, Pflanzen und Mineralien vermutet, aber da waren tatsächlich Federn. Da waren Gegenstände des Alltags aus ganz verschiedenen Kulturen der Welt. Nicht viele, aber die, die da waren, doch erkennbar von immensem Alter, das heißt aus dem frühen 19. Jahrhundert, und manches davon auch aus Brasilien. Und Federschmuck ist natürlich gerade hier besonders, denn Wiesbaden hat eine ganz hervorragende Sammlung auch von Vögeln. Und zwar in naturwissenschaftlichen Museen werden die normalerweise präpariert für die Schublade. Ja, also die umliegenden großen Naturmuseen haben bedeutsam mehr Vögel in ihren Sammlungen, aber alle in der Schublade. Unsere sitzen auf dem Ast. Fast jeder vierte Vogelart der Welt findet sich in Wiesbaden. Und das lässt sich natürlich wunderbar vereinen. Und mit dem Werner Hammer, der hier in Wiesbaden ansässig ist und mit dem ich vor fast 15 Jahren aneinander geriet, er hatte uns damals einen Vorschlag gemacht, der mir gar nicht gefiel. Und dann kamen wir zu einem Kompromiss, der eine tragende Konstruktion produzierte. Bis heute haben wir also, glaube ich, schon 5 Ausstellungen zusammen gemacht. Und diese jetzt ist natürlich für das Auge. Denn Federschmuck, das ist tatsächlich wundersam. Wenn wir uns kleiden, schmücken wollen, ist er fantastisch. Wenn wir an die Tropen, an die Exotik denken, dann ist Südamerika, dann ist Rio dabei. Und tatsächlich ist auch Südamerika ein großer Schwerpunkt. Und auch früh 19. Jahrhundert gelangten schon mit den Missionaren und anderen hier nach Wiesbaden solcher Schmuck. Und das war der Aufhänger zu sagen, jetzt mal nicht zu viel Thema, jetzt auch mal was fürs Auge.
Also fürs Auge, was man gerne angucken möchte, und das ist ja sehr gut gelungen in dieser Ausstellung. Man guckt sich ja sehr gerne diese bunten Federn an, aber ist das das Einzige, dass die Leute sagen, oh, wie schön, und das war's dann?
Ehrlich bin, erstmal ja, das muss auch reichen. Aber natürlich haben wir entsprechend recherchiert, die Dinge sind aufgearbeitet, sie stehen in einem wissenschaftlichen Kontext. Sie haben aber leider, das muss ich schon sagen, fast leider, Sie haben 2 akute Themen, die dort aktuell sind. Und die haben mir gar keine große Freude bereitet. Anfang letzten Jahres lief dann in der Tagesschau ein Bericht von genau den indigenen Gruppen, deren Schmuck wir ausstellen, wie diese in der Hauptstadt Brasil demonstrieren gegen die Politik des Präsidenten, gegen die Zerstörung des Lebensraums, der Kulturen in Brasilien. Und das hätte ich mir in dieser Dramatik eben nicht gewünscht, denn wir wollen eigentlich gar nicht, wir wollen ja nicht im Museum sozusagen als politisieren, sondern wir möchten auf die wunderbaren Dinge dieser Welt, ob von aus der Natur oder vom Menschen geschöpft. Und dann entsteht plötzlich so eine zweite Ebene, die zeigt, großer Gott, das Nationalmuseum Brasiliens brennt ab und die Sammlungen sind weg. Wir haben unsere noch. Wir haben eine Verpflichtung. Das ist so ein Teil. Das ist sozusagen mit dem Untergang dessen, mit diesem, was dort vor Ort passiert, wie die Umwelt zerstört wird. Und der andere Aspekt ist tatsächlich eben ein politischer, wie gehen wir heute mit dem kolonialen Erbe um? Meine Intention ist im Museum, das Museum darf nicht apolitisch sein, aber das Museum hat einen Bildungsauftrag und ich möchte nicht zu sehr auf die Wüsteneien eingehen, die da draußen alle passieren. Wir haben gerade auch eine Ausstellung über soziale Insekten, da steht nichts zum Insektensterben. Das wäre ein einfaches sozusagen, das jetzt politisch zu instrumentalisieren, das möchte ich aber nicht.
Das finde ich erstaunlich, denn es ist ja so, wenn man in die Ausstellung geht, dann staunt man erstmal, was es alles gibt, diese wunderbare Vielfalt der Federn. Und dann der zweite Blick, dann will man ja gerne verzweifeln, wenn man das Video sieht, die Zerstörung des Regenwalds, die Zerstörung der Lebensräume der indigenen Bevölkerung und so weiter. Also das habt ihr billigend in Kauf genommen, den Zuschauern ein Verlustgefühl zu vermitteln.
Na, das ist aber nicht diese Dominanz, wie das jetzt dargestellt ist. Das glaube ich nicht. Denn es soll immer noch an erster Stelle ein positives Erlebnis sein. Ich glaube nicht daran, dass man mit einem reinen negativen Schwall noch irgendwie aktiv bleiben kann. Man wird zur Passivität fast schon gezwungen. Und das haben wir auch in unseren Dauerausstellungen. Das Thema Aussterben von Tieren wäre ein Einfall. Als ich vor 22 Jahren hierher kam, gab es eine Ausstellung, einen Ausstellungsraum zum Thema aussterbende Tiere. Wenn ich das insbesondere der nächsten Generation so vermittle, dann werden sie passiv, sie werden einfach resignieren. Und das möchte ich nicht. Und trotzdem müssen wir gespannt auf das reagieren, was draußen passiert. Ne? Das ist ganz erheblich. Aber es gibt eben noch diesen zweiten Aspekt, der ist eben rund um den Kolonialismus gesponnen. Und aktuell ist eben die Völkerkunde, die man schon als so gar nicht mehr den Begriff benutzen darf, also die Beschäftigung mit den Kulturen der Welt, die ist sehr stark in Verruf gekommen hier in Europa. Und insbesondere Deutschland, Frankreich tun sich die neue Generation an Ethnologinnen und Ethnologen tun sich sehr schwer, ein bisschen den eigenen Blick zu erweitern. Wir haben ganz schlimme Zeiten hinter uns. Manches von dem, aber nicht so viel, wie es gerade dargestellt, manches von dem, was wir in den Sammlungen haben, ist tatsächlich durch Diebstahl und durch Ressentiments, Rassismus und Kolonialismus in die Sammlung geraten. Aber die meisten Sammlungen, die existieren, sind eben tatsächlich durch Interesse entstanden. Auch ein Alexander von Humboldt tat das nicht aus dem Wunsch heraus, andere zu degradieren, sondern tatsächlich seiner Lust auf Fremdheit und auf Andersartigkeit nachzukommen. Da haben wir tatsächlich in gewisser Weise auch eine andere Kultur als im Rest der Welt. Und das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte, dass man heute so stark den Fokus auf Kolonialismus legt, ist, und da brechen wir in Wiesbaden dagegen, das brechen wir auf. Wir müssen erklären, wozu sind diese Sammlungen, denn es hat keinen Sinn, nur über deren Geschichte nachzudenken, wie sie an uns geraten sind, sondern was passiert da aktuell? Und wenn eben aktuell in Südamerika ein solches Schreckensregime herrscht, dann müssen wir es auch benennen und müssen sagen, auch gerade die Völkerkunde hat die Aufgabe, nicht nur zu zeigen, was in der Vergangenheit an tollen Kulturen existiert ist, sondern auch darüber hinaus, was passiert da aktuell? Und genauso viel Energie verlange ich dort auch. Und deswegen gibt es in der Ausstellung auch einen Tagesschaubericht. Das ist wichtig, das sehe ich schon. Aber trotzdem bleibt hoffentlich die Begeisterung erstmal für das, was Menschen leisten.
Also ich fasse nochmal zusammen. Die Absicht war, den Zuschauern des Museums Wiesbaden etwas Schönes zu zeigen. Eine politische Absicht hattet ihr im Prinzip nicht. Das hat sich zwangsläufig so ergeben und es liegt an jedem einzelnen Betrachter, ob er politische Zusammenhänge sieht und Schlüsse daraus zieht.
Ja, es gibt schon ein paar deutliche Hinweise, das will ich nicht verschweigen, aber in der Summe ist das so richtig ausgedrückt. So fangen wir auch nie an in der Planung, das wäre ja schlimm. Also,
wie fangt ihr denn an?
Naja, das sind Objekte und die erzählen Geschichten und diese Geschichten gilt es weiterzutragen und wenn das auch noch eben in dem Fall so einfach attraktive Objekte sind. Und wenn dann noch zusätzlich hier in Wiesbaden eben so eine fantastische Vogelsammlung ist und unsere beiden Präparatoren Grandioses geleistet haben mit dieser Wand aus dem Flusssystem des Amazonas, eine Wand, die sich über 3-4 Meter vor einem aufbaut aus Lehm und da landen Papageien verschiedenster Arten. Und ich habe das zum ersten Mal gesehen in 1971 in einem Zeitschrift von National Geographic als kleiner Junge. Was ist denn da los? Warum treffen sich ja Tausende von Papageien? Und in Wiesbaden sind wir ja auch eine Papageienstadt. Was machen die dort? Ja, und dann erfährt man irgendwann, ja, die essen giftige Früchte und brauchen dafür Heilerde, die wir auch in der Apotheke kaufen. Und diese Heilerde hilft ihnen, diese Früchte zu verdauen. Und das sind ganz wichtige Orte auch der Kommunikation. Papageien sind hochintelligent und sie sind aktiv, sich mit den Nachbarn zu unterhalten. Und diese Kommunikation springt, wird genauso genutzt auch von den Völkern, die die Federn von den Papageien wiederum nutzen. Die werden übrigens nicht alle einfach abgeschlachtet, sondern oft sind das Haustiere, denen man ab und zu mal eine Feder klaut oder wenn sie sich mausern, sie übernimmt. Und so entsteht dieser Federschmuck, der dann glücklicherweise auch der ein oder andere ins Museum findet. Vor Ort draußen geht der sicherlich verloren. 2-3 Jahre in tropischem Klima ist von diesen Federn nichts übrig. Im Museum hoffen wir da, jetzt hat er zum Teil fast 200 Jahre bestanden.
Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was erstaunt die Leute am meisten? Was gefällt ihnen am besten?
Ja, man möchte immer so als Maus nebenher laufen, um zu sehen, was läuft gut, was läuft weniger. Ich bin über eins immer wieder begeistert, dass ich sehe, dass jeder woanders hält. Die Papageienwand ist ein wunderbares Entree und zeigt ein bisschen, dass wir etwas tun. Auch das findet man in klassischen Völkerkundemuseen oder Weltkulturenmuseen eher weniger. Und ich muss zugeben, ich habe ja mit Werner Hammer eine große Freundschaft, die ich teile, aber wir teilen absolut nicht dieselbe Meinung. Er ist zum Beispiel ganz klar, er möchte nur seine Objekte. So, er möchte da gar nicht diese Federn und vor allen Dingen nicht dieses Federvieh daneben haben und sagt, was soll denn das? Die Geschichte versteht er gar nicht. Dass es tatsächlich für den Besucher mal eine Ausnahme ist, dass er eben das Hockehuhn sieht, das eben so vielen Südamerikanern als Nahrung dient, aber auch gleichzeitig den Federschmuck ergänzt. Und Werner Hammer findet das scheußlich. Ja? Da mussten wir kringen. Und er hatte am Anfang der als wir die ersten Gestaltungen hatten, hat er eine riesige Angst gehabt, dass da zu viele Vögel hineingeraten in diese Ausstellung. Und dann merkte er dann kurz vor Schluss, naja, es ist dann doch nicht so, ja.
Du hast ja vermutlich auch die Absicht, wenn du eine Ausstellung machst, nicht nur, dass die Leute Freude daran haben, sondern dass sie auch was lernen. Dass sie aus dem Museum gehen und sagen, oh, das war ja hochinteressant und jetzt habe ich was begriffen. Was sollte das sein?
Oh, ich denke, gerade bei der Federschmuckausstellung ist das Kreativität. Also man sieht, dass diese Menschen zwar den Federschmuck schon auf gewisse Art und Weise immer wieder über Jahrzehnte, über Jahrhunderte tradiert auch nutzen, aber dass es eine individuelle Anpassung gibt. Und das tun wir auch. Wenn wir morgens vor dem Spiegel stehen, versuchen wir auch ein bisschen Individualität in unser Aussehen zu bringen, mit Ausnahme vielleicht meiner Person, die immer in Schwarz gekleidet sich hüllt. Aber es ist tatsächlich, seinen Körper und sein Leben zu ergänzen mit Dingen, die wir dann Kultur nennen. Und das sollten wir nicht verlieren. Ja? Ich hätte es ungern, wenn wir tatsächlich uniformistisch alle auftreten würden. Und die Natur bietet eben auch dafür Möglichkeiten, indirekten wie eben diese Federn.
Noch was anderes, ein Zitat von dir. Du hast gesagt, gemeinsames Schicksal vereint Naturforschung und Ethnologie in aufgezwungener Form. Bedrohte Vielfalt der Natur, Lebensräume und Arten. Ist das verstanden worden?
Ja, das meint ein bisschen tatsächlich dieses Schicksal der heutigen Biologie vereint sich tatsächlich an dieser Stelle mit der Ethnologie. Das meint, wir haben einen Artenrückgang ein Stück, wir haben vor allem Populationen, die zusammenbrechen. Wie viele Arten verschwunden sind, können wir gar nicht beziffern, wir können es kaum erforschen. Aber wir haben eine ganz starke Reduktion, ob in unserer eigenen Natur und in tropischen, exotischen Gebieten, da brauchen wir nicht drüber nachdenken, das ist so. Und gleichzeitig, als ich Kind war, gab es schätzungsweise noch 6000 verschiedene Sprachen auf der Welt und damit Kulturen. Und heute kann man von etwa der Hälfte ausgehen. Und deswegen ist da ein gemeinsames Schicksal, das Schicksal der Verarmung dieser Welt. Und leider gibt es eben genügend Leute, denen reicht sehr wenig, um befriedigt zu sein. Mir nicht.
Das alles gibt viel Stoff zum Nachdenken. Und wir hören Musik, preisgekrönt von einer preisgekrönten Musikerin, Call Me Joker, von Hildur Guðnadóttir. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unser Thema heute, die Federausstellung im Museum Wiesbaden. Fritz Geller-Grimm hat gerade von seinem langjährigen Sparringspartner gesprochen, nämlich von Werner Hammer, dem Forscher und Sammler, der die Welt bereist hat, dabei mehrere Jahre im Amazonasgebiet verbrachte und dort Leben und Kultur der indigenen Bevölkerung studieren konnte. Viele Objekte in der Federschau sind Leihgaben von ihm. Und uns erzählt er jetzt, wie alles angefangen hat.
Also das Interesse an diesen Ethnien, das bekam ich so mit 11, 12 Jahren, fing ich an, mich dafür zu interessieren. Ich las damals schon so Völkerkundebücher, Bernhard Ziegs große Völkerkunde, Levi Strauss, Traurige Tropen. Und das hat mich dann dazu veranlasst, mit 19, 20 die erste Expedition zu machen ins Amazonasgebiet. Und das war mein Hauptinteresse, sind Völker Amazoniens, also vor allem Brasilien, aber auch nach Peru, Kolumbien, in alle Urwaldgebiete Südamerikas bin ich gereist, wo solche traditionell lebenden Gruppen noch existieren. Und mein Hauptinteresse galt immer den Jäger und Sammlern. Das ist aber eine kleine Minderheit unter diesen ganzen Völkern. Heute sowieso, es gibt kaum noch Jäger und Sammler. Und die meisten sind Feld- und Gartenbauern, die feste Felder haben, feste Dörfer. Und das sind auch die Gruppen, die am meisten interessante ethnografische Objekte haben. Die haben Federn, die haben Schmuck, die haben viele Kulturgüter, die Jäger und Sammler nicht haben, weil die ständig unterwegs sind, keine festen Dörfer haben. So war dann zum Sammeln waren diese Völker, die festen Wohnplätze haben und am interessantesten. Aber die letzten Jahre geht immer mehr verloren. Heute kann man sehen, ich würde sagen, 80% der Ethnien in Brasilien, die sogenannten Indigenen, die haben fast alles an Kulturgütern ziemlich verloren. Mir ist es fast peinlich, wenn ich jetzt immer im Fernsehen oder irgendwelche Berichte sehe und sehe, die Völker dort, wenn sie Federschmuck tragen oder so, vieles davon sind Fakes. Die wissen zum Teil gar nicht mehr, was traditionelle Schmuck war. Die kaufen sich von Nachbarvölkern, die noch Federn herstellen, Federschmuck, kaufen sich die Federn und setzen die auf, weil die das Gefühl haben, das wird von ihnen erwartet. Das ist so wie um 1900 in Nordamerika, da haben auch die Indianer alle plötzlich Adlerfeder-Kopfschmuck getragen, weil durch die Shows, die hier in Europa gemacht wurden, die Völkershows, war das die Erwartung von den Europäern, ein Indianer hat so eine Federhaupt zu tragen. Und das ist genau dasselbe in Brasilien jetzt. Und das ist für jemanden, der Ahnung hat, das sieht, ein bisschen peinlich. Und aber es ist traurig, aber es ist so.
Also es hat mit deren Kultur gar nichts mehr zu tun?
Zum großen Teil nicht mehr. Das ist eine Verkleidung quasi zum Teil. Es gibt zwar noch glücklicherweise auch Gruppierungen, die mehr oder weniger absolut traditionell leben. Es gibt ja sogar in Brasilien, das ist einmalig in der Welt, noch ungefähr 60 bis 80 Gruppen, die gar keinen Kontakt haben. Das ist einmalig auf der Welt. Es gibt zwar noch in Kolumbien, Venezuela auch noch ein, zwei Gruppen, die auch sich isoliert haben, aber in Brasilien ist das Einmalige, dass es da noch wirklich so viele Gruppen gibt. Das sind zwar oft nur 30, 60 Personen, die größte Gruppen vielleicht 300, man weiß es nicht genau, man weiß ungefähr, wo die leben, aber keiner hat sie bis jetzt besucht.
Und die Stämme, die Sie besucht haben, hatten die viel Kontakt mit Fremden?
Ich habe natürlich versucht, welche aufzusuchen, die noch absolut traditionell leben. Und normalerweise darf man in Brasilien ja sowieso nicht zu indigenen Völkern reisen ohne staatliche Genehmigung. Das ist schon seit 1920 so. Und ganz früher, wenn ich mit meiner Frau gereist bin, wir waren oft, wie gesagt, monatelang allein im Urwald, da wusste niemand, wo wir sind oder wo wir rumreisen. Aber später dann haben wir uns Genehmigungen geholt bei FUNAI, die brasilianische Organisation, und konnten dann da rumreisen. Aber wir haben die letzten Jahre in Brasilien dann auch Gruppen aufgesucht. Da waren wir die ersten Europäer, die dahin durften. Und das war natürlich interessant. Das war der Höhepunkt unserer Expedition, war zum Beispiel der Besuch der Tsuruha, eine Gruppe von 140 Personen, die in einer großen Hütte leben, 140 Personen, und bis dahin ziemlich isoliert waren. Und die werden genannt heute das Volk der Selbstmörder, weil das war das Interessante, eine einmalige Kultur, die es sonst nirgends auf der Welt gibt. Die, obwohl 140 Leute damals, wie wir sie besucht haben. Und das Eigenartige ist, das ist eine Gruppe, die sich gebildet hat vor 100 Jahren aus zwei, drei verschiedenen Völkern, die überlebt hatten, die umgebracht worden waren von Gummisammlern. Und dann haben die sich zusammengeschlossen und quasi eine neue Religion kreiert, glauben, dass es ideal ist, eben so früh wie möglich zu den Ahnen zu kommen. Und das ist der Grund, warum da jedes Jahr sich etliche Leute, also von Jugendlichen bis zum Alten, umbringen. Und da dachten wir damals schon, das wäre denen ihr Todesurteil, die würden damit aussterben. Aber so viel wir dann in den letzten 20 Jahren erfahren haben, hat sich sogar die Gruppe vergrößert von 140 auf ungefähr jetzt heute 180.
Haben Sie von denen auch Exponate, die im Museum Wiesbaden zu sehen sind, in der Federn-Ausstellung?
Ja, einige wenige Objekte sind dort. Wir haben damals nicht viel von denen mitgebracht. Die sind auch nicht so üppig mit ihren Federschmuck und ihren Objekten. Aber ein bisschen haben wir was mitgebracht, ja.
Wofür wurden denn die Federn benutzt hauptsächlich?
Bei den meisten Gruppen der brasilianischen Indianer, wie man früher gesagt hat. Der Name Indianer, das ist übrigens, was mir gefällt, das ist ein Name, der früher hier verwendet wurde und absolut positiv besetzt ist, gerade im deutschsprachigen Raum.
Auch durch Karl May.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Nämlich, ich habe gerade vor kurzem mit einem bekannten Völkerkundler gesprochen, einem älteren Herrn, der mir erzählt hat, dass er durch Karl May zur Völkerkunde gekommen ist. Leider wird es heute ersetzt durch Indigene. Das ist ziemlich abstrakt. Die meisten Leute können damit nicht viel anfangen. Der Name Indianer können viele mit verbinden und vor allem Positives. Also Federschmuck heißt das ja in der Ausstellung, aber der Schmuck spielt nur, also das ist nicht die primäre Rolle, die der Federschmuck spielt. In erster Linie ist Federschmuck da, um zu zeigen, von was für einem Clan man ist, welche Altersgruppe man zugehört. Und das ist der Hauptgrund. Und zum Schmücken, das ist, wie gesagt, sekundär, die Leute schmücken sich, aber nicht jeder kann einfach tragen, was er will, sondern jede Gruppe hat ihren eigenen Schmuck. Viele Dörfer sind in mehrere Clans unterteilt und am Federschmuck erkennt man, wer aus welcher Gruppe ist.
So wie die Totems bei den Indianern Nordamerikas.
Genau, ja, Totems, ja. Das kann man ein bisschen damit vergleichen. Jeder Clan hat seine eigene Herkunft und
hat seinen eigenen Federschmuck. Und wie sieht das dann aus? Sind das Federn für den Kopf oder für...
Das ist ja sowieso so, dass, sagen wir mal, Federschmuck zu 90% von Männern getragen wird. Es gibt einige Gruppen, Urubu-Kapor, eine Gruppe im Nordosten Brasiliens, da tragen auch Frauen Federschmuck. Aber meistens ist es so, dass es nur von Männern getragen wird. Ausnahmsweise gibt es dann so Feste, wie bei den Kayapo, da ist ein großes Fest, Namensgebungsfest für Kinder. Da tragen Frauen dann auch sehr viel Federschmuck. Das überhaupt die Kayapos ist eine der Gruppen in Brasilien, ein ziemlich kriegerisches Volk war, dass die auch sehr traditionell leben und noch viele traditionelle Objekte herstellen. Und die bekannt sind im Moment gerade mit ihrem Kampf gegen Bolsonaro. Sie versuchen zu verhindern, dass dort Staudämme gebaut werden und Straßen, was also für sie schlecht ist, für ihre Zukunft zum Überleben.
Wurden die Federn auch gebraucht für Rituale? Genau. Also Sie haben es eben schon angedeutet.
Für Initiationsriten,
Coming of Age.
Ja, und dann wurden die benutzt. Und zum Beispiel sieht man auch in der Ausstellung ganz bunte Federhauben, wo die meisten Leute, die das sehen, denken, das wäre für irgendein fröhliches Tanzfest. Was aber zeigt, dass das ganz verschiedene Denkweisen und Kulturen sind. Dieser bunte Federschmuck ist für Totenrituale gedacht. Und das erkennt man nicht auf den ersten Blick, das muss man wissen, um das zu sehen.
Dann. Welche Bedeutung hatte das?
Bei der Beisetzung dann von diesen toten Verstorbenen wurden das von bestimmten Männern, die Rituale vollzogen, im getragen, dann diese Federhauben.
Um eine Verbindung zu dem großen Geist herzustellen.
Mit den Ahnen und mit der Welt, in die er jetzt dann zieht.
Hat man die Federn auch getragen, bevor die Jagd begann beispielsweise?
Vor der Jagd? Vielleicht weniger, weil Jagdrituale gibt es ganz eigene und ziemlich bizarre. Bei der Gruppe, wo ich zuletzt war, das waren die Matis im Grenzgebiet Brasilien und Peru an dem Grenzgebiet, die auch erst kurze Zeit Kontakt haben. Da ist es so, dass Jagdrituale ganz anders aussehen. Dann gehen die Männer der Gruppe hin, am Tag bevor sie zur Jagd gehen, fangen sich Kröten, die es dort gibt, die bekannt sind dafür, dass sie ein Sekret abstoßen, was Hautsekret, was wie eine Droge wirkt. Und das streichen die ab und tun das mit dem spitzen Gegenstand, sich unter die Haut spritzen. Und dann geraten die für Stunden in einen Rausch, der am Anfang sehr schmerzhaft ist und der aber dann nach ein paar Stunden ganz umschlägt und die Leute ein Wohlgefühl haben und haben, was sie sagen, das Gefühl, sie könnten besser hören, besser sehen und besser empfinden. Und mit diesem besseren Empfinden gehen die dann auf die Jagd. Also das ist eine sehr schmerzhafte Prozedur und vor jeder Jagd. Also da.
Aber es nimmt auch alle Ängste. Man hat dann keine Angst mehr, weil man ja gut gerüstet ist.
Ja, ja, ja. Und es scheinbar ist was dran, sonst hätte sich das nicht so lange gehalten. Es scheint erfolgreich zu sein damit.
Und die haben auch Vögel gejagt?
Ja, das machen alle. Meistens werden die Vögel gejagt und verspeist. Aber für Federschmuck werden auch Vögel zahm in den Dörfern gehalten und die Hauptfedern werden denen dann ab und zu ausgezupft und daraus Federschmuck gemacht. Aber die Ausstellung geht zwar um Federschmuck, aber genauso wichtig oder für mich sogar noch wichtiger sind die ganzen Objekte, die rundherum gezeigt werden, weil Federschmuck ist schön und alles Mögliche und eben typisch auch für diese Region. Aber die vielen anderen Objekte, die sind natürlich für jemanden, der völkerkundlich interessiert ist, noch spannender.
Zum Beispiel welche?
Weil wir gerade bei Initiationsriten waren, dann sind zwei Objekte, geflochtene Objekte, auch mit Federn dran als Schmuck. Und zur Initiationsrite werden dort in diesem Geflecht Ameisen reingesteckt, die 24-Stunden-Ameisen. Und wie der Name schon sagt, 24 Stunden Schmerz. Derjenige, der Junge oder was, der dann das bei der Initiationsfest, bei der Rite über den Körper gestrichen bekommt, der wird gestochen von diesen Ameisen oder gebissen und der hat dann höllische Schmerzen über 24 Stunden. Und das ist dann die Initiationsrite. Und dann gibt es dann noch in der Ausstellung einen Handschuh, auch geflochten von einem anderen, von einer anderen Gruppe. Da kommen Wespen rein. Und derjenige muss sich anziehen und wird dann eben von Westen gestochen. Und das sind eben so Initiationsriten, die in Amazonien weit verbreitet sind und verschiedene Feste und verschiedene Riten da vollzogen werden.
Ist es heute immer noch so?
Ja, es gibt sogar Gruppen, die sich fast wieder darauf besinnen, um die Jugend, wohl begeistert kann man die dann für die Tradition vielleicht weniger, aber Riten verbindet und hält vielleicht ein Volk zusammen, weil viele Gruppen Auflösungserscheinungen haben und da werden wieder Tanzfeste gemacht und dies und jenes. Und dadurch wird die Zugehörigkeit zu einer Gruppe bestätigt und vielleicht bringt das auch was.
Also es ist nicht historisch, was Sie uns erzählen. Das sind keine historischen Tatsachen, sondern gibt es hier und heute immer noch.
Es gibt Gruppen, die wir haben vor 30 Jahren eine Gruppe gesucht von Indigenen im Urwaldgebiet, nördliches Amazonasgebiet. Da wussten wir nur, wo die leben. Da weiß ich heute noch, wo wir haben eine kleine Gruppe getroffen, die aus dem Urwald kam und sich angesiedelt haben, aber die Mehrheit lebt noch heute in den Urwäldern genauso wie in der Zeit, wo wir sie gesucht haben und gelten immer noch als isoliert und keiner hat Kontakt mit denen. Also es gibt es wirklich, wenn man es heute auch kaum glauben kann, aber Amazonien ist das noch der Fall. Und das ist oft nur deshalb möglich, weil der Staat vorbildlich Reservate geschaffen hat für isolierte Gruppen. Keiner darf normal in diese Gebiete. Und dadurch konnten die überleben. Wäre das nicht der Fall gewesen, wären viele der Gruppen heute schon ausgestorben oder ausgerottet worden, weil es passierte immer noch, auch jetzt wieder vor ein paar Wochen und passiert ständig, dass Indigene umgebracht werden. Gerade diese isoliert lebenden Völker, wenn die gesichtet werden von irgendjemand, dann hat es oft zur Folge, dass Großgrundbesitzer oder Holzfällerbanden Todeskommandos da reinschicken und diese kleinen Volksgruppen versuchen umzubringen, damit das Land wieder frei ist zum Verkauf.
Ja, aber wie kann man die denn schützen?
Ja, das ist an sich Aufgabe von FUNAI, dieser Organisation der staatlichen, die dem Justizministerium unterstellt war. Und da kann man auch einiges Schlechtes drüber sagen, aber gut war, dass die Reservate geschaffen haben und versucht haben, das zu auch kontrollieren, dass da kein Fremder reinkommt. Nur jetzt unter dem neuen Präsidenten kann das sein, dass das nicht mehr so erfolgreich ist, weil der ja alles rückgängig machen will und das wäre für viele Gruppen das quasi das Todesurteil.
Was ich noch unbedingt wissen wollte, wie sind Sie in den Besitz der Gegenstände gekommen? Haben Sie die geschenkt bekommen? Haben Sie die gekauft?
Das ist natürlich sowieso jetzt ein heißes Eisen in den letzten Jahren, weil immer gleich die Frage umgeht, wurde es geraubt oder gestohlen ihm? Und also ich habe noch nie irgendetwas dort gestohlen. Ich habe das je immer nach dem Wunsch der dortigen Leute eben getauscht oder bezahlt und nach dem, was sie haben wollten. Und hätte ich oder viele andere Völkerkundler auch, die über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte die Sachen gesammelt haben, hätten wir das nicht gemacht. Zum Beispiel die Federn, der Schmuck, der in der Ausstellung gezeigt wird, das wäre zum größten Teil nach einigen Jahren kaputt gewesen. Das wäre weggeworfen worden, weil die Wertschätzung, die erfahren diese Objekte erst hier, weil Leute sich für fremde Kulturen interessieren und für Völkerkunde. Dort haben die eine ganz andere Aufgabe. Die werden benutzt für Tanzfeste oder sonst irgendwas. Und sobald die zerfressen sind von Termiten oder Ameisen, werden die Sachen entsorgt, weggeworfen. Und hier haben die die Chance zu überleben. Vieles, was hier in den Museen ist oder was wir zeigen, das sind Objekte, die gibt es vor Ort gar nicht mehr. Und selbst die Leute dort vor Ort wissen schon gar nicht mehr, dass sie jemals die benutzt haben. Und das zeigt, wie wichtig das ist.
Aber nochmal dazu, also Sie kommen jetzt zu einem Stamm. Sie sehen etwas, was Sie gerne mitnehmen möchten. Dann sagen Sie, ich möchte gerne diesen Federschmuck oder was auch immer mitnehmen.
Ja.
Was passiert dann?
Ich frage, wer so ein Teil dann im Dorf hat und das mir geben möchte. Und meistens findet sich dann irgendjemand, der das bringt. Und dann frage ich denjenigen, was er dafür haben will. Und das ist natürlich dann, das kommt auf den Stand des Kontaktes an. Es gibt Gruppierungen, wenn man die erreicht hat früher, die noch isoliert waren, die wollten Metallmesser, Macheten oder irgendwelche Glasschmuck oder irgendetwas, dann hat man das dabei gehabt. Man weiß ja, wo man hinreist. Aber es gibt auch in der Neuzeit eine Volksgruppe, die ich besucht habe, die wollten überhaupt, dass man erst kommt. Ein Außenborder, dann haben wir einen Außenborder geschenkt. Aber was heißt geschenkt? Das war dann der Lohn dafür, dass die uns aufgenommen haben und dass wir Objekte dann einkaufen konnten. Wie gesagt, das liegt ganz an dem Stand des Kontaktes. Meistens war es aber so, dass die Angelhaken angeln haben wollten, Messer und so, weil wir keine Gruppen normalerweise besucht haben, die jetzt schon total akkulturiert sind und in Zementhäusern wohnen, sondern wir haben versucht, immer Gruppen zu suchen, die noch wirklich traditionell leben.
Sie haben ja auch Führungen gemacht. Oder
machen auch noch.
Machen noch, ja. Was zeigen Sie denn jetzt besonders gerne und was möchten Sie denn den Zuschauern unbedingt ans Herz legen?
Der Hauptgrund, warum ich das überhaupt ja mache, diese Expeditionen zu diesen Gruppen in Amazonien schon von Jugend an, war der Hauptgrund, weil ich die Vielfalt der Kulturen erhalten will und zeigen will. Weil wenn das alles, wie es jetzt aussieht, verloren geht im Laufe der nächsten Jahre und der Jahrzehnte, mich wundert sowieso, dass so viel noch erhalten ist. Ich dachte, alles würde noch früher verschwinden. Aber es gibt immer noch, wie gesagt, Amazonien einiges zu sehen und berichten und zu dokumentieren. Ich habe das deshalb dokumentiert, damit das erhalten bleibt, man später sehen kann, wie vielfältig diese Kulturen waren und dass keiner irgendwann mal behaupten kann, das hätte es nie gegeben.
Wer genaueres wissen möchte, wie Werner Hammer die Indianer bzw. die indigene Bevölkerung traf, wie er sich mit ihnen überhaupt unterhalten konnte und wie er ihre Kultur verstehen lernte, können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde wiesbadener-kulturgespräche.de. Und hier bei uns wieder ein musikalisches Intermezzo, Sonne von Niklas Kleber. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Die bemerkenswerte Ausstellung Fremde Federn in Wiesbaden umfasst neben natur- und ethnologischen Aspekten auch kulturhistorische. Besonders auffällig und für Modeinteressierte ein Vergnügen, die Hutausstellung. Sie erinnert an Zeiten, in denen Federn auf Damenköpfen als Must-Have galten. Bei den Indianern waren Federn den Männern vorbehalten, aber dieses Terrain haben Frauen im Westen seit langem erobert. Die Kuratorin Susanne Kriedlow hat sich ausführlich mit dieser speziellen Hutmode beschäftigt.
Also wenn man das jetzt hier so anguckt, an diesen Vitrinen vorbeigeht, wir haben ja sozusagen ein Jahrhundert Hutmode hier präsentiert, also vom 1900 rum und bis heute. Und die heutigen Modelle sind natürlich, ja, ich finde sie eher ein bisschen bizarr, weil sie sehr ausgefallen sind und man sie natürlich nur bei besonderen Gelegenheiten trägt. Hier so dieser hellblaue Federhut, komplett so eine Kappe mit Federn bestückt. Es gibt sehr schöne Modelle aus den 20er Jahren, sehr elegant, mit ganz kleinen Federn. Und dann gibt es natürlich diese spektakulären Sachen und eigentlich für uns befremdlichen Hüte, nämlich um 1900, als diese Hutfedermode wirklich ausgeartet ist. Und die Frauen, muss man sagen, wirklich sich ganze Tiere auf den Hut haben stecken lassen. Und das war wirklich eine für uns eigentlich kaum noch zu erklärende Mode. Vögel waren das. Und wir haben ja auch hier so einen Hut ausgestellt. Da sieht man den Kopf und den Schnabel von einem Paradiesvogel oder hier von einer Seeschwalbe. Und das sind ja noch kleine Hüte, also die wir hier haben. Die hatten ja wirklich zum Teil ausufernde und hohe Gestecke. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts war der Hut sozusagen obligatorisch für die Frau. Also man ging nicht ohne Hut aus dem Haus. Und man hatte für jeden Anlass einen Hut und man hatte morgens einen Hut und man hatte mittags einen Hut und man hatte abends einen Hut. Und die sich's leisten konnten, hatten vielleicht noch für den Tee noch einen Hut. Und ja, und da waren dann diese Federn, waren ein großer Schmuck da drauf. Und je exotischer, desto besser. Es gibt auch so eine Anekdote, die das vielleicht ganz gut illustriert. Das war 1886. Da ist damals war er, glaube ich, noch Bankier, später war er Leiter der ornithologischen Abteilung im Naturkundemuseum in New York. Der ist durch den Park gegangen und hat einheimische Vögel gezählt, aber die hat er nicht auf den Bäumen gezählt, sondern die hat er auf den Hüten der Frauen gezählt. Und er hatte 700 Hüte gezählt, davon waren 300 mit Vögel bestückt. Und er hat nur die einheimischen Vogelarten gezählt und er hat 40 verschiedene einheimische Vogelarten auf diesen Hüten gezählt. Es sind jetzt mehr so amerikanische Vögel gewesen, also es waren Spechte dabei, es waren halt so die üblichen, die sozusagen in der Region dabei waren. Es waren Käuzchen dabei, kann ich mich erinnern, dass ich das gelesen hatte.
Hat es auch Papageienfedern gegeben oder Paradiesvögelfedern auf den Hüten?
Also die gab es auch. Jetzt bei diesem speziellen Beispiel waren es halt nur die einheimischen Vogelarten, aber die Paradiesvögel waren eigentlich der Renner für viele. Und das war sehr tragisch eigentlich, weil wirklich massenweise Paradiesvögel, die ja aus Neuguinea stammen, auch nach Europa transportiert worden sind. Es gab Reiher, zum Beispiel Silberreiher. Und anhand der Reiher hat sich dann eigentlich auch die Gegenbewegung wohl formiert, da man doch deutlich feststellen musste, dass die Vogelhändler, also die mit den Federn gehandelt haben, und die Vögel geschossen haben, hier es ordentlich zugeschlagen haben. Die Reiher brüten ja in Kolonien, das war relativ einfach, die dann zu töten. Und die Weibchen genauso, haben genauso schöne Federn wie die Männchen. Und da hat man die einfach von diesen Brutbäumen runtergeholt, zu Tausenden. Also muss man nur sagen, wirklich zu Tausenden. Und die kamen auch aus Südamerika, die Vögel. Also Papageien waren natürlich beliebt, die schönen Farben. Und da werden auch so Zahlen gehandelt, dass im Jahr über 100.000 Tiere exportiert worden. Und dass die Vogelfedern ein genauso wichtiges oder wenn nicht sogar wichtigeres Exportgut waren, jetzt für Südamerika, wie der Kaffee. Also es war eine ganz, ganz wichtige Handelsware.
Wann hat denn der Handel mit den Federn überhaupt begonnen?
Das waren die Zeit, wo die Kolonien waren, wo man viel Geld damit machen konnte.
Erzählen Sie doch nochmal, wie das gewesen ist. Hat es einen richtigen Hype gegeben damals? Also musste eine Frau, die auf sich hielt, unbedingt einen Hut haben mit Federn?
Also ich glaube, dass das einfach ganz normal für die Leute war, dass man einen Federhut trug. Also das war ein ganz üblicher Schmuck einfach aus, auf den Hüten. Und dass man mit Federn gehandelt hat, das sieht man, also zum Beispiel Straußenfedern waren ganz, ganz wichtig. Aber man hat ja Straußenfedern nicht nur für den Hut, man hat dann Boas gemacht, man hat die Kleider verziert, die Mäntel verziert, man hat Staubwedel gehabt. Und man weiß, dass in Südafrika gab es Straußenfarme, große Straußenfarme, weil man Strauße schon damals konnte man halten. Und da sind viele Leute dran reich geworden. Und ein Handel hat überhaupt auch viel über England stattgefunden. Was man zum Beispiel daran sieht, dass als die Titanic gesunken war, man kannte die Frachtlisten. Und eins der wertvollsten Fracht, was sehr hoch versichert war, das waren Federn, die von England aus den Kolonien kamen und nach Amerika zu den Hutmachern geschippert wurde.
Also das heißt, die Versicherungen mussten da sehr viel bezahlen.
Das kann ich jetzt nicht so sagen, was da passiert, ob sie dann zahlen mussten überhaupt oder ob das dann höhere Gewalt war, das weiß ich nicht. Aber anhand dieser Listen, dieser Frachtlisten konnte man das dann eben bewerten.
Auf jeden Fall, die Titanic ist untergegangen und die Federn.
Die Federn auch und ein paar Hutmacher in New York haben gelitten, weil ihnen die Ware nicht nachkam. Und man muss sich jetzt so vorstellen, das sind nicht irgendwie 3-4 Hutmacher. Es gibt Zahlen, dass irgendwie 82.000 Menschen in New York im Hutmacher- und Federgewerbe waren. Und es gab Federfärber, es gab Federbügler, es gab Federschneider. Man konnte die ja wickeln, man kann die bearbeiten und das macht die Federn so attraktiv für die Mode, weil man eigentlich alles mit ihnen machen kann. Und sie zudem natürlich leicht sind. Also man kann richtig Federn, den Hut mit Federn bestücken und er ist immer noch tragbar.
Und dann war irgendwann Schluss.
Ja.
Mit der Federmode. Wie kam das?
Also dieser Mensch, der durch New York gelaufen ist und die Vögel gezählt hat, das war einer derjenigen, der angefangen hat, gegen diese Hutmode zu sprechen. Und es hat sich dann eigentlich aus den gleichen Gesellschaftsschichten, die diese großen, aufwendigen, teuren Hüte getragen hat, hat sich eine Gegenbewegung gegründet. Und 1913 war dann der Abschuss von eidigen Vögeln in Amerika verboten. Es gab erste Naturschutzgebiete, es gab so Vogelschutzvereine. Also erste Naturschutzbewegung hat sich da eigentlich gegründet. Und das ist dann auch nach Europa rübergeschwappt, in Neuguinea, was damals von Deutschland verwaltet wurde, gab es dann auch ein Abschussverbot für die Paradiesvögel. Dann kam der Erste Weltkrieg, dann ziemte sich das sowieso nicht mehr so aufwendige, protzige Kleidung zu tragen und die Mode wurde dann ein bisschen zurückgeschraubt.
Gut, dann kommen wir gleich mal zum Jetzt, Hier und Heute. Werden denn heute noch Federhüte getragen, beziehungsweise wann kann man Federn an Hüten sehen?
Also heute können Sie das, glaube ich, bei fast jeder schönen Hochzeit sehen. Das sind dann vielleicht nicht unbedingt Hüte, sondern das sind dann diese Fascinator. Junge Frauen tragen das heute doch relativ gerne und schön sieht das auch aus. Dazu muss man sagen, dass Federn, Sie können überall Federn kaufen, das sind aber alles Federn von gezüchteten Tieren, also von denen, die auch sonst gehalten werden. Also das sind Gänsefedern, das sind Fasanen zum Teil, aber es sind hauptsächlich Entenfedern.
Papageienfedern
keine gibt exotischen, es nicht mehr. Keine exotischen Tiere mehr. Also nur die, die sozusagen als Haustiere gehalten werden und die wenigen Arten, die zum Jagdwild gehören. Da kann man dann die Federn eben nutzen.
Es ist aber nicht verpönt heutzutage, einen Federhut zu tragen, wenn man das wollte. Also es gibt ja bestimmte Kleidungsstücke, die darf man heute nicht mehr tragen, Pelze zum Beispiel.
Ja.
Bei Federhüten ist das kein Problem.
Nee, wie gesagt, die Federn kommen aus den Zuchten, die Tiere werden deswegen nicht extra getötet. Ich meine, wir decken uns mit Federn zu, ganz viele. Und es ist ja auch nicht verpönt, eine Daunendecke zu tragen. Bei den meisten jedenfalls ist es nicht verpönt. Es gibt auch welche, die das ablehnen. Aber Sie können ja auch Pfauenfedern kaufen, die werden gehalten, die Pfauen, die verlieren ihre Federn von alleine und dann kann man sie auflösen. Das ist so, man kann ja auch Haare abschneiden.
Also es ist ein hochinteressantes kulturhistorisches Thema, das Sie da bearbeitet haben, am Beispiel der Federhüte. Kommt das auch so an? Welche Erfahrungen haben Sie jetzt gemacht mit dem Publikum?
Also ich sehe das schon immer, dass das Publikum sehr gerne vor diesen Hüten steht und auch ganz fasziniert ist und vor allem dann eigentlich auch an den neuen Hüten stehen bleibt und dann ganz überrascht sind, dass man heute Federhüte oder Federn an Hüten trägt, weil das ja so im Alltag uns dann doch nicht in dieser Form begegnet.
Susanne Kriedloh, vielen Dank.
Gerne.
Wir denken noch einmal an den Untergang der Titanic, dem nicht zuletzt die kostbare Federfracht zum Opfer fiel, und hören die passende Musik dazu. Das Museum Wiesbaden hat stets auch pädagogische Absichten und freut sich, wenn Kinder zu Besuch kommen. Der 7-jährige Lukas hat die Ausstellung schon gesehen. Ich habe gehört, du gehst gerne mit deinem Opa ins Museum.
Ja.
Was macht ihr denn da?
Also da gehen wir immer in eine bestimmte Ausstellung und das macht mein Opa auch mit meinem Cousin. Und einmal waren wir halt zusammen da, weil wir uns so gut benehmen. Und ja, und das Beste war, dass wir bei diesen Tieren waren. Fremde Federn.
Hat dir das besonders gut gefallen?
Ja, weil das so tolle Federn waren auch.
Willst du was darüber sagen? Über diese Ausstellung, über die Federn?
Also klar, schon. Ja. Weil hat mir tatsächlich am besten gefallen von allem. Also ich fand toll, dass da so viele seltene Federn waren und dass da auch Indianer gezeigt wurden, wo die Federn dran waren an ihnen, an den Köpfen. Und ja, ich fand es so toll, dass die auch so schöne Farben haben. Ja, und auch die roten fand ich sehr gut, die blauen aber auch. Aber am besten haben mir fast die schwarzen gefallen. Also ich glaube, da gehe ich noch mal hin mit meiner Mama oder mit meinem Opa. Ich werde es auch denen sagen, dass ich sie so toll fand.
Wenn du mit deinem Opa gehst, wie ist das denn? Dein Opa erklärt dir was?
Ja, klar, der erklärt mir auch, was die Menschen oder die Tiere, also die Menschen damit gemacht haben, zum Beispiel, wie die Tiere fangen konnten und so. Und dann habe ich auch mit meinem Opa diese Verkleidung gefunden, womit sie die Tiere angelockt haben und dann sie gefangen haben. Deshalb. Und dann hat er mir halt darüber erklärt. Der erklärt mir ganz schön viel.
Fritz Keller-Grimm, ist diese Ausstellung auch besonders gut geeignet für Kinder? Was meinst du?
Ja, also wir hoffen das natürlich schon sehr. Die Hälfte unserer Gäste sind jung. Und die nicht nur, dass die freien Eintritt genießen in unser Haus, was ich also wirklich fantastisch finde, dass uns da alle unterstützt haben in den letzten beiden Jahrzehnten, dass das wieder erfolgt. Aber die jungen Gäste dürfen einiges erleben. Also nicht nur jetzt ein Quiz, mit dem sie Fragen lösen dürfen, sondern es fängt gleich vorne am Eingang an mit einer großen Wand, in der man wie an Weihnachten Kistchen öffnet und Fragen beantwortet bekommt oder sich Fragen stellen darf. Womit ist die Feder bei uns assoziiert? Ob das Papageno ist oder ein Dinosaurier, von dem wir erst seit wenigen Jahren wissen, dass auch diese tatsächlich Federn trugen, wie ihre Nächstverwandten, die heute noch existieren, wie die Vögel. Ob das die Geschichte ist von Ikarus. Das alles ist in dieser Box vereint und man ist erstaunt, wie viele Kinder doch auch mit diesen Dingen schon etwas anfangen können. Es gibt eine Wand, wo man sich schmücken kann. Es gibt die Möglichkeit, den Federn ganz nahe zu kommen durch dreidimensionale Fotos und eine Malecke. Also ich denke, die bietet auch was, aber das ist halt so. Wir erleben auch mit größter Freude, dass auch Kinder mit staunenden Augen und offenem Mund vor einem solchen Federschmuck stehen, wie das die Erwachsenen auch tun. Es unterscheidet sich kaum. Also da werden die Erwachsenen sozusagen wieder kindisch, könnte man meinen. Und das ist das, was das Museum auch braucht.
Die Ausstellung neigt sich ja ihrem Ende entgegen, also ist noch einen Monat zu sehen, bis zum März. Wie ist deine Einschätzung nach diesem Dreivierteljahr? Ist sie gut gelaufen? Wie war die Resonanz? Hat sie Begeisterung ausgelöst? Wie ist dein Fazit? Kannst du das jetzt schon ziehen?
Also ich als Fazit darf ich sagen, dass der Zuspruch zu dem, was gezeigt wird, sehr groß ist. Also ich habe jetzt selten so wenig Kritik gehört. Das sind ja gerade die Fachleute, die dann gerne kritisieren. Und die sind aber überwiegend so nicht in Erscheinung getreten. Unser normaler Gast hat hier im Haus sich gerne mal verlaufen. Wir haben eine große Dominanz aktuell vom Jugendstil und mit Recht. Unglaubliches zu sehen. Und wir haben keine Blockbuster-Ausstellung. Wir haben trotzdem im letzten Jahr unser Ziel erreicht. Die 150.000 ist so gut wie erreicht. Da habe ich vor 22 Jahren hier angefangen und gehofft und gebangt, dass wir diese Zahl mal erreichen. Und zwar ohne, dass wir Dinosaurier präsentieren, ohne, dass wir Monsterausstellungen machen, sondern tatsächlich mit dem Programm, was wir anbieten, wo wir schon sagen, es hat auch einen Bildungscharakter und es soll aber auch Vergnügen bereiten. Aber wir wollen nicht Blockbuster. Das ist uns fern. Und trotzdem kommen die Menschen immer mehr zu uns, aber das ist das Gesamtprogramm des Hauses.
Und die Federausstellung hat zu diesen 150.000 Besuchern beigetragen. Fritz Geller-Grimm, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak, nicht ohne Sie daran zu erinnern, dass die Ausstellung Mit fremden Federn noch bis zum 8. März 2020 zu sehen ist. Und noch ein Hinweis, Sascha Stanišić, Autor des Deutsche Buchpreis gekrönten Werks Herkunft, ist der diesjährige Inhaber der Poetik-Dozentur. Am 13. Februar hält er in der Hochschule Rhein-Main seine Antrittsvorlesung. Um 12.15 Uhr. Dieses Jahr wird der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gefeiert. Die Blaue Stunde feiert mit. Hören Sie das Presto aus dem Streichquartett Nummer 13, dargeboten vom Danish String Quartett.